Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 33 bis 35 der Sure 36, Yasin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Und ein Zeichen ist ihnen die erstorbene Erde. Wir belebten sie und ließen aus ihr Korn hervorsprießen, von dem sie essen. Und wir brachten Gärten von Dattelpalmen und Trauben aus ihr hervor und ließen Quellen aus ihr hervorspringen, auf dass sie von den Früchten essen können, ohne dass sie zu dem allen beigetragen hätten. Wollen sie da nicht etwa dankbar sein?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, werte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Am 17. Rabiul Awal nach dem islamischen Mondkalender, gleich dem 24. Oktober 2021, ist der Jahrestag der Geburt des geehrten Propheten des Islams Muhammad Salawatullah Alai sowie der Jahrestag der Geburt des 6. Imams der Schiiten, Imam Ja'far al-Sadiq. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran gratuliert allen Muslimen und freiheitsliebenden Menschen in der Welt aus diesem Anlass. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 23. Oktober 2021, gleich dem 1. Aubon 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt ein Sonderbeitrag anlässlich der Geburt des Propheten des Islams, Hazrat Muhammad Salawatullah Alai. Anschließend hören Sie einen weiteren Sonderbeitrag anlässlich der Geburt von Imam Sadiq, dem 6. Imam der Schiiten. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IAEA weist Behauptungen über eine verdeckte Urananreicherung im Iran als Lüge zurück. Berater des Revolutionsführers bewertet Beziehungen zwischen Iran und Irak als tief und beispielhaft. Und Generalsekretär der libanesischen Hisbollah hebt die Rolle Imam Khomeinis bei der Einheit der Muslime hervor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IAEA weist Behauptungen über eine verdeckte Urananreicherung im Iran als Lüge zurück. Laut dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA gebe es keine Beweise für eine geheime Urananreicherung Irans. In einem Interview mit dem Stimson Center sagte der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Freitagmorgen, obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass in Iran Uran heimlich angereichert wird, lasse ich trotzdem alle Orte untersuchen, an denen sie anreichern. Grossi bezeichnete die IAEA-Gespräche mit Iran als sehr herausfordernd, betonte aber, dass nur so der Streit beigelegt werden könne. In einem Interview mit der Washington Post am Donnerstag kündigte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde an, demnächst nach Iran zu reisen, um sich mit Vertretern der Islamischen Republik zu treffen. Dazu sagte er ergänzend, die nächsten Wochen würden entscheidend sein, ob die Wiener Gespräche zur Rettung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA wieder aufgenommen werden. Bisher fanden in Wien 6 Gesprächsrunden zwischen den Vereinigten Staaten und anderen JCPOA-Parteien außer Iran statt, um die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen zu erleichtern. Parteien geben an, dabei seien zwar greifbare Fortschritte erzielt worden, aber gewisse Fragen seien noch offen. Die Islamische Republik Iran beharrt darauf, dass es die Vereinigten Staaten gewesen seien, die den Nukleardeal durch ihren Ausstieg sowie die Wiedereinführung von Sanktionen im Mai 2018 verletzt hätten und sie deshalb zuerst diese Sanktionen verifizierbar wieder aufheben müssten, um die Voraussetzungen für ihre Rückkehr zu diesem Deal zu erfüllen. Berater des Revolutionsführers bewertet Beziehungen zwischen Iran und Irak als tief und beispielhaft. Der Berater des iranischen Revolutionsführers für internationale Angelegenheiten hat die Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad als tief und einzigartig bezeichnet und erklärt, Die Islamische Republik werde immer der Regierung und dem Volk des Irak zur Seite stehen. Iran wird immer an der Seite der Regierung in Bagdad und des irakischen Volkes stehen, sagte Ali Akbar Velayati bei einem Treffen mit dem ehemaligen irakischen Premierminister Adel Abdul Mahdi in Teheran. Wir haben tiefe und historische Beziehungen. Es gibt nur wenige zwei Völker auf der Welt, die solche einzigartigen Gemeinsamkeiten aufweisen, sagte er und fügte hinzu, dass der Arbain-Fußmarsch ein Beispiel für diese Zusammenarbeit und Interaktion sei. Arbain markiert den 40. Tag nach dem Jahrestag des Märtyrertodes von Imam Hussein a.s., dem dritten schiitischen Imam, und seinen Weggefährten in der Schlacht von Karbala im Jahr 680 nach Christus im heutigen Südirak. Velayati drückte die Bereitschaft Irans aus, mit der Regierung in Bagdad und dem irakischen Volk zu kooperieren und ihnen zu helfen. Er lobte gleichzeitig die herausragende Rolle prominenter, erfahrener Politiker wie Abdul Mahdi in der politischen Arena des Irak. Der Berater des Revolutionsführers betonte, dass die Wahlen im Irak das tiefe und reiche intellektuelle Wachstum und die Kultur des irakischen Volkes bewiesen hätten, und fügte hinzu, die Wahlergebnisse könnten den Weg für die Entwicklung des Landes mehr denn je ebnen. Abdul Mahdi verwies seinerseits auf die politische Lage und den Wahlprozess im Irak und sagte, es gibt Schwierigkeiten, aber wir werden die Probleme mit der Kraft und dem Willen des irakischen Volkes überwinden. Der ehemalige irakische Ministerpräsident lobte außerdem die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Bagdad und sagte, wir sind starke Völker und wir sollten nicht zulassen, dass der Westen und die Amerikaner für uns entscheiden, und keine Macht in der Welt kann die Beziehungen zwischen Iran und dem Irak beeinträchtigen. Bei seinem Treffen mit Velayati lobte Abdul Mahdi auch die effektive Rolle des iranischen Kommandanten General Qasem Soleimani bei der Terrorbekämpfung im Irak. Generalsekretär libanesischer Hezbollah hebt die Rolle Imam Khomeinis bei der Einheit der Muslime hervor. Der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah hat in einer Ansprache anlässlich des Jahrestags der Geburt des heiligen Propheten des Islam, Salawatullah alai, die unersetzliche Rolle von Imam Khomeini, dem großen Gründer der Islamischen Republik Iran, bei der Herstellung der Einheit zwischen Schiiten und Sunniten unterstrichen. In dieser Ansprache gratulierte Sayyid Hassan Nasrallah allen Muslimen zur Geburt des heiligen Propheten des Islams, Hazrat Muhammad Mustafa, Imam Jafar Sadiq, und zur Woche der Einheit. Er erklärte, einer der Segen der Taten von Imam Khomeini und die Früchte des Sieges der Islamischen Revolution im Iran bestand darin, dass die unter Muslimen umstrittene Frage des Geburtsdatums des Propheten zu einem Schnittpunkt und einer Einheit wurde. Sunniten betrachten den 12. und Schiiten den 7. Monat Rabiul Awwal, der 3. Monat des islamischen Kalenders, als den Jahrestag der Geburt des heiligen Propheten des Islams. Imam Khomeini, der große Gründer der Islamischen Republik Iran, der selbst ein Prediger der Einheit in der islamischen Welt war, nutzte dieses Thema, um islamische Gruppen zu vereinen und einander näher zu bringen, und erklärte die Distanz zwischen den beiden Daten, 12. bis 17. Rabiul Awwal, zur Woche der Einheit. In einem anderen Teil seiner Ansprache verwies der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah auf die Leiden der unterdrückten Nation Palästinas und sagte, kein freier Mensch kann Palästina, seinem unterdrückten Volk und seiner Heiligkeit gegenüber gleichgültig sein. Nasrallah verwies auch auf die Verbrechen der saudischen Aggressionskoalition im Jemen und forderte die internationale Gemeinschaft auf den Willen von Millionen Jemeniten zu hören, anstatt die Opfer im Jemen zu verurteilen. Israel erklärt 6 palästinensische NGOs zu Terrororganisationen. Hamas reagiert. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat die Entscheidung des israelischen Regimes, 6 palästinensische Organisationen auf die Liste der Terrororganisationen zu setzen, als eine der verrückten Methoden des Besatzerregimes bezeichnet. Der Hamas-Sprecher Hazem Rassem schrieb am Freitagabend in einer Twitter-Nachricht, Diese Entscheidung von Benny Gantz ist ein terroristischer Akt und ein Versuch, die Menschen im Widerstand zu schwächen, indem man ihnen die Dienste dieser zivilen Organisationen entzieht. Der Hamas-Sprecher forderte eine nationale Kampagne gegen die Entscheidungen der Besatzer, gegen diese Organisationen sowie die Einrichtung eines nationalen Zentrums zu ihrer Unterstützung. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Freitag 6 bekannte Menschenrechtsgruppen zu terroristischen Organisationen erklärt und dies mit geheimen Verbindungen zu einer militanten Bewegung begründet. Zu den Organisationen gehören die Menschenrechtsorganisationen Al-Haq, der Häftlingsverband Adamir und die palästinensische Sektion von Defense for Children International, DCIP. Die Organisationen seien unter anderem entscheidend für die Finanzierung der die Volksfront für die Befreiung Palästinas, PFLP. Sie hätten große Geldsummen von europäischen Ländern erhalten. Mit dem Geld habe PFLP auch Zahlungen an Familien von Attentätern geleistet. Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Einstufung der Organisation als terroristisch und als verstörenden Angriff auf die palästinensische Zivilgesellschaft und Verteidiger der Menschenrechte. Die internationalen Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International kritisierten die israelische Entscheidung in einer gemeinsamen Erklärung und betonten darin, dieser Schritt hat die Spannungen erhöht und könnte die Arbeit großer palästinensischer Organisationen der Zivilgesellschaft behindern. Jemen macht UNO für die Verbrechen der saudisch geführten Kriegskoalition verantwortlich. Das jemenitische Menschenrechtsbüro im Gouvernement Sadr hat die Vereinten Nationen für die Verbrechen der Aggressoren verantwortlich gemacht. In einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung verurteilte das jemenitische Menschenrechtsbüro im Gouvernement Sadr die jüngste Verschärfung der Angriffe der saudischen Koalition auf Wohnhäuser, Eigentum der Bürger und die Zerstörung der Infrastruktur des Gouvernements. In der Erklärung dieses Menschenrechtsbüros, die durch Al-Masira-Netzwerk verbreitet wurde, wurde betont, wegen ihres Schweigens und Ignorierung des saudischen Verbrechens müssten die Vereinten Nationen die volle strafrechtliche, rechtliche und moralische Verantwortung tragen. Das Menschenrechtsbüro in Sadr fügt hinzu, wir verfügen über vollständige Dokumente, genaue Statistiken sowie über alle von den Aggressoren in der Provinz Sadr begangenen Verbrechen und sind bereit, diese allen internationalen juristischen Institutionen vorzulegen. Das jemenitische Menschenrechtsbüro in Sadr fordert außerdem alle regionalen und internationalen Organisationen und Institutionen auf, die Verantwortung für fortdauernde Verbrechen der saudisch geführten Kriegskoalitionen zu übernehmen. Jemenitischen Medien zufolge bombardierten Kampfjets der saudischen Koalition in den vergangenen 24 Stunden 22 Mal die Provinzen Marib, Sadr und Al-Jawf. Dabei sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abdrabbo Mansur Hadi und den Kämpfern der Ansar-Allah-Bewegung. US-Kongressabgeordneten gegen Verkauf von F-16 an Türkei. In einem Brief an den Außenminister haben sich US-Gesetzgeber gegen den Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei ausgesprochen. In dem Brief an Außenminister Antony Blinken forderten die US-Kongressabgeordneten, F-16 nicht an die Türkei zu verkaufen und das Land nicht aufzurüsten. In dem Schreiben heißt es, die Türkei habe den Kauf von 40 F-16-Kampfflugzeugen und die Modernisierung von 80 F-16-Kampfflugzeugen durch die Vereinigten Staaten beantragt. Zuvor hatte sich die Armeniergemeinschaft in den Vereinigten Staaten gegen den Verkauf von 40 F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei ausgesprochen und erklärt, dass solche Kampfflugzeuge von der Republik Aserbaidschan im 44-tägigen Krieg gegen Armenien eingesetzt wurden. Die Türkei hat kürzlich den Kauf von F-16-Kampfflugzeugen im Austausch für ihre 1,4 Milliarden Dollar Forderung gegenüber den Vereinigten Staaten für den Kauf von F-35-Kampfflugzeugen gefordert. Das Verhältnis zwischen der Türkei und den USA ist seit langem wegen verschiedenen Streitthemen angespannt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 10, Isfahan 12, Shiraz 17 und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück Ya Rasulallah, O Gesandter Gottes, vorgetragen von Payam Azizi.
يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا واي هجد أشيخها دلي مشكينا دلي مشكينا باسم المدينة باسم وفا
Es folgt nun unser Sonderbeitrag anlässlich der Geburt des Propheten des Islams, Hazrat Muhammad Salawatullah alai. Guten Empfang.
Die Muslime feiern den Jahrestag der Geburt des Propheten Gottes Muhammad. Es ist ein Lichtfest. Der letzte Prophet Gottes, Mohammed, bescherte der Menschheit neues Leben und Liebe und verhalf ihr zum Höhepunkt des Glaubens. Als Hazrat Mohammed auf die Welt kam, ging ein ewiger Polarstern am Horizont der Menschheit auf. Mehrere Jahrhunderte zuvor hatte Prophet Jesus sein Kommen angekündigt und, wie der Koran bezeugt, gesagt, dass er, Ahmad, zu Griechisch, Parakletos, der Gepriesene, heißen wird. Jesus verhieß laut dem Johannesevangelium: Er wird euch zu aller Wahrheit hinführen, denn er wird nicht von sich aus sprechen, sondern er wird das sagen, was er gehört hat, und er wird euch über das, was euch in Zukunft bevorsteht, berichten, und er wird mir Größe und Würde verleihen. Es wurde ein Mensch geboren, den Gott in seiner heiligen Schrift mit Licht umschrieben hat, denn es heißt in der Sure 5 im Vers 15: Ein Licht und eine offenkundige Schrift sind von Gott zu euch gekommen. Der Prophet spendet durch seine erleuchteten Lehren Leben. Er verhilft den Menschen zur Vervollkommnung und zu einem guten Charakter. Das spirituelle Licht des Propheten ist rasch in die Herzen und Seelen vorgedrungen und hat sie verändert. Am Tag, an dem Prophet Mohammed auf die Welt kam, ereigneten sich erstaunliche Dinge. Der Kasra-Palast stürzte zusammen und das Feuer in Persien, das jahrhundertelang gebrannt hatte, erlöschte. Der See von Save, einer Stadt südwestlich von Teheran, trocknete aus und die Götzenbilder, die an der Kaaba in Mekka aufgehängt worden waren, wurden zerstört. Dies waren die Vorzeichen dafür, dass die Erniedrigung der Menschheit durch tyrannische Herrscher und Götzentum zu Ende gehen wird und die Menschen sich in Richtung der Erkenntnis der rationalen und spirituellen Freiheit in Bewegung setzen sollen. Der Prophet Gottes hat diesen Wandel für alle kommenden Generationen vorbereitet. Durch Aussendung dieses großen Propheten hat Gott einen nicht endenden Segen für seine Diener herabgeschickt. Der Prophet Mohammed stammte aus einer Familie, die hochgeachtet war. Sein Vater war schon vor seiner Geburt gestorben und noch als kleines Kind wurde er zum Vollweisen. Früh lernte er den Schmerz kennen und früh lernte er sich zu gedulden. Sein Onkel Abu Talib nahm den jungen Mohammed auf Handelsreisen mit. Mohammed verdiente sich später als Leiter von Handelskarawanen seinen Unterhalt. Was er auch nur entbehren konnte, gab er für die Bedürftigen. Oftmals zog er sich in eine Höhle auf dem Haraberg bei Mekka zurück, um dort über die Zeichen Gottes in der Schöpfung nachzudenken. Er vertiefte sich in Gedanken der Gottesanbetung. Seine Gottesehrfurcht wuchs und die Keime der Reinheit in seinem Herzen begannen Früchte zu tragen. Auf dem Höhepunkt seiner Erleuchtung öffnete Gott die Tore des Himmels für ihn und Mohammed hörte die Engel zu ihm reden und schließlich erschien ihm der Offenbarungsengel Gabriel und er empfing die erste Offenbarung.
Für die Menschen, die sich zum Islam bekannten, war der Prophet eine feste Säule. Er verlieh ihnen aus der unversiegbaren Quelle der göttlichen Lehre schöpfend große Kraft und nährte sie mit wertvollem menschlichem Wissen. Seine große Bewegung war von dem Geist des Ein-Gott-Glaubens durchdrungen. Er stellte die Gottergebenheit als das Wichtigste im Leben vor. Prophet Mohammed verbrachte die Nächte im andächtigen Gebet. Er fürchtete sich nur vor Gott. Eine große Ausstrahlung und Erhabenheit ging von ihm aus, doch er blieb stets bescheiden. Mohammed war aufrichtig, freundlich, zuverlässig und geduldig. Der wichtigste Auftrag des Propheten Gottes bestand in dem Aufruf zu Recht und Wahrheit. Diese Aufgabe hat er keine Sekunde lang vernachlässigt. Viele Menschen in jenen Tagen hatten kein Gespür für die Wahrheit. Mit großer Geduld und Ausdauer setzte Prophet Mohammed alle seine Kräfte ein, um ihnen die Wahrheit begreiflich zu machen. Er bereitete die Welt auf einen großen Wandel vor. Ayatollah Khomeini sagt, der Prophet Gottes blieb wachsam gegenüber den Verlockungen des Feindes, bescheiden gegenüber den Gläubigen und gehorsam und ein Diener im wahrsten Sinne des Wortes gegenüber dem Gebot Gottes. Und für das Wohl der Muslime wartete er nur darauf, etwas unternehmen zu können. Diese Beschreibung gibt, kurz zusammengefasst, das Wesen dieses großartigen Menschen wieder. Der Prophet schuf gestützt auf die von Gott offenbarten Koranverse eine Ordnung mit besonderen Merkmalen. Der wahre Antriebsfaktor in seiner Ordnung war der Glaube der Menschen. Durch sein beispielhaftes Verhalten übertrug er den Geist der Spiritualität und des Gottglaubens auf die anderen. Für Prophet Mohammed, den letzten Gesandten Gottes, ist die Gerechtigkeit ein weiteres wichtiges Moment für den Fortbestand der Gesellschaft gewesen. Er befreite die Gesellschaft von Arroganz und Privilegdenken. In seiner Gesellschaftsordnung galt ein Streit aufgrund von Profitinteressen als verpönt. Stattdessen wurde sie durch Brüderlichkeit und Freundschaft gefestigt. In der prophetischen Ordnung fußt alles auf Wissen, Erkenntnis und Wachsamkeit. Wissen dient dem Leben und der Erleuchtung der Menschen. Der Prophet hat immer wieder das Denken und Lernen mit Nachdruck hervorgehoben. Die Muslime begannen nach Wissen zu streben und erzielten einen großen Wandel, der den Islam als vitalisierende Religion bekannt machte. Einmal sagte der Prophet, wenn ihr die Gärten des Paradieses durchquert, so nehmt euch so viel ihr könnt von deren Segen. Die anderen fragten ihn, was er mit den Gärten des Paradieses meinte. Da sagte der Prophet, die Versammlungen, bei denen ihr Themen besprecht, denn Gott hat Engel, die unentwegt nach jenen Ausschau halten, die an Gesprächen über Wissenschaft und Wissen teilnehmen. Sie treten zu den Teilnehmern an und umringen sie. Das Gesellschaftssystem nach Vorstellungen des Propheten Gottes kennt keinen Stillstand. Der Prophet hat die Menschen immer aufgerufen, in Bewegung zu bleiben und den Fortschritt zu suchen, denn die Bemühung um Fortschritt und Entwicklung gibt dem Menschen neue Energien und Freude. Aus der Sicht des Gesandten Gottes müssen die Muslime ein ehrenhaftes Leben führen und frei von Bevormundung entscheiden können. Wir gratulieren abschließend erneut zum Jahrestag der Geburt des Propheten Mohammed, in dem viele Persönlichkeiten einen Menschen sehen, der alle Tugenden in sich vereint.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu dem Musikstück Charagh Mojese, Leuchte des Wunders, gesungen von Shahram Khosh Safat.
تمام بادی مجنون بوی لیلا شد سایه مهر تمام بادی مجنون بوی لیلا شد. چراغ معجزه ات گرچه تا ابد روشن در این آدم سرگشته بی تو تنها شد. در این آدم سرگشته بی تو تنها شد.
Es geht weiter mit einem weiteren Sonderbeitrag anlässlich der Geburt von Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, dem sechsten Imam der Schiiten.
Die islamische Welt feiert in diesen Tagen den Jahrestag der Geburt des Propheten Muhammad Salawatullah alaih. Dieser fällt mit der Geburt einer seiner Nachkommen zusammen, nämlich des geehrten Imam Ja'far al-Sadiq. Diese beiden Jahrestage erinnern uns an die Worte des Propheten Gottes, der gesagt hat: Ich hinterlasse euch zwei wertvolle Dinge in Erinnerung an mich. Das eine ist der Koran und das andere sind die aus meinem Hause, meine Ahle Bayt. Der Koran bezeichnet die Ahle Bayt des Propheten als reine und unfehlbare und der Prophet Gottes hat sie mit einem rettenden Schiff verglichen, das jeden, der es besteigt, in Sicherheit bringt. Die Ahle Bayt des Propheten sind glänzende Vorbilder. Mit Wissen und Weisheit retten sie die Menschen vor den Abirren vom richtigen Weg. Wir möchten alle zum Jahrestag der Geburt Imam Sadiqs beglückwünschen. Hören Sie bitte den Sonderbeitrag, den wir ihm gewidmet haben. Der Name Imam Sadiq erinnert an seinen hohen Einsatz im Bereich Wissenschaft und Kultur. Am 17. Rabiul Awal 83 nach der Hijra, ca. 702 nach Christus, kam dieser Imam auf die Welt und hat 65 Jahre lang gelebt. Es war ein segenreiches Leben.
Damals kämpften die herrschenden Umayyiden mit dem Abbasiden um die Macht und für Imam Sadr und seinem Vater Imam Borir bot sich eine gute Gelegenheit, den wahren Islam zu publizieren. Sie gründeten auf der arabischen Halbinsel in Medina eine akademische Lehrstätte. Historiker beziffern die Zahl der Besucher dieses Zentrums des Wissens auf 4000. Aus dieser Schar der Wissensdurstigen gingen bekannte Gelehrte hervor. Es wurde nicht nur in Religionswissenschaften, sondern auch in Medizin, Physik, Chemie und Mathematik gelehrt. Dieser Imam hat mit seiner wissenschaftlichen Bewegung einen großen Beitrag zur geistigen Aufblüte der islamischen Gesellschaft geleistet. An dem, was große schiitische und sunnitische Gelehrte geschrieben und gesagt haben, erkennen wir die Bedeutung Imam Sadrs für die Wissenschaft und die Größe seiner wissenschaftlichen Bewegung. An seinen Sitzungen nahmen die Führer verschiedener Rechtsschulen wie Abu Hanife und Malik ibn Anas, aber auch Freunde der Philosophie, Theologie, anderer Geisteswissenschaften aus allen Teilen des Islamischen Reiches ein. Abu Hanife, der großes Wissen bei Imam Sadr erwarb, hat über ihn gesagt: Ich habe niemanden erlebt, der so gelehrig ist wie Ja'far ibn Muhammad. Der sunnitische Gelehrte Mir Ali Hendi sagt über die Rolle, die Imam Sadr für die wissenschaftliche Bewegung, die in der damaligen islamischen Gesellschaft zustande kam, gespielt hat: Die Verbreitung der Wissenschaft in jener Zeit hatte eine Entfaltung des Denkens zur Folge. Philosophische und rationale Streitgespräche fanden in allen muslimischen Gesellschaften Verbreitung. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Nachkomme des Propheten, der unter dem Namen Imam Sadr bekannt wurde, diese geistige Bewegung in der islamischen Welt geleitet hat. Er war jemand, dessen Denkhorizont sehr weit gespannt war und der hervorragendes Interesse an den Wissenschaften seiner Zeit besaß. In Wahrheit ist er der Erste, der Lehrstätten für Geisteswissenschaften in der islamischen Welt begründete.
Imam Sadr bildete in verschiedenen Fächern wie Religionsrecht, Überlieferungen, Koraninterpretationen, Theologie, aber auch Astronomie, Mathematik, Medizin und Chemie bekannte Gelehrte wie Hisham ibn Hakam, Mafsal ibn Amr und Jabir ibn Hayyan heran. Er spornte jeden seiner Schüler zu dem Fach an, das seinem Interesse und seinen Neigungen entsprach. Imam Sadr vergaß trotz seines wissenschaftlichen Engagements nicht die politischen und sozialen Angelegenheiten der Gesellschaft. Wie die anderen Edlen aus dem Hause des Propheten bekämpfte er die unwürdigen, tyrannischen Herrscher entsprechend den gegebenen Bedingungen. In diesen Herrschern sah er ein großes Hindernis für die Anhebung des geistigen Niveaus der Gesellschaft. Er forderte seine Anhänger auf, nicht mit den an die Macht gelangten Abbasiden zusammenzuarbeiten und begründete deren Unrechtmäßigkeit und fehlende Kompetenz. Der Imam wollte durch Entfaltung des allgemeinen Denkniveaus auch gegen das Unrecht kämpfen. Seine Schüler suchten nach der Wahrheit, was sie dazu veranlasste, von sich aus zum Kampf gegen die Symbole der Unwahrheit aufzustehen. Der Abbasidenherrscher Mansur ging mehr als seine Vorgänger hart gegen Imam Sadr vor, aber Imam Sadr wurde immer populärer. Er faszinierte mit seiner spirituellen Ausstrahlung und wissenschaftlichen Überlegenheit. Mansur ließ Imam Sadegh zu sich rufen. Er hatte einen versierten Arzt aus Indien zu Gast und wollte den Imam in eine Diskussion mit diesem verwickeln, denn er glaubte, dass dieser Arzt mehr Wissen besitzt als der Imam und der Imam bloßgestellt würde. Aber der Arzt aus Indien verspürte sofort die Erhabenheit des Imams, als dieser den Saal betrat. Sein Blick blieb auf dem Gesicht des Imams ruhen. Imam Sadegh setzte sich in eine Ecke. Der Inder fragte, wer dieser Mann sei, und erhielt die Antwort, dass er der Alim der Alim Muhammad sei, also der Gelehrte aus der Familie des Muhammad. Der indische Arzt stellte wieder eine Frage. Ist er geneigt, mich an seinem Wissensschatz teilhaben zu lassen? Da stand Imam Sadegh auf und sagte, ich verfüge über Besseres als das, was du besitzt. Der indische Arzt war nun wirklich neugierig geworden und stellte den Imam medizinische Fragen. Dieser beantwortete sie alle. Dann sagte er, nun habe ich selber Fragen an dich. Und er fragte ihn über den Grund der Schöpfung der einzelnen Körperorgane und warum sie auf diese Weise erschaffen wurden. Aber der indische Arzt wusste keine Antwort darauf. Imam Sadegh sprach ausführlich über Herz und Lunge, Auge und Gehör, Haare und Fingernägel und ihren jeweiligen Zweck und den Grund dafür, dass Gott die Körperbestandteile auf diese Weise geplant und weise erschaffen hatte. Der indische Arzt geriet in große Verwunderung. Da fragte er den Imam, woher er dieses Wissen habe. Der Imam antwortete, ich habe dieses Wissen nicht aus Büchern erworben. Es ist ein Wissen, das Gott dem Propheten zur Verfügung gestellt hat und das ich nutze. Da begann der indische Arzt Imam Sadegh wegen seiner Vollkommenheit zu loben und er bekannte, bei Gott, bislang bin ich noch niemandem begegnet, der so viel über die Medizin weiß wie du. Ich bekenne, dass es außer dem einen Gott keinen anderen Gott gibt und Muhammad sein Gesandter ist. Zum Schluss gratulieren wir erneut zum Jahrestag der Geburt von Imam Sadegh und bringen noch folgende überlieferte Worte von ihm. Der Rat eines Gelehrten, der nicht nach seinem Wissen handelt, gleitet an den Herzen herab, wie der Regen an einem glatten Gestein. Imam Sadegh hat auch gesagt, Gott der Erhabene freut sich über die Reue und die Bitte um Vergebung seines Dieners so sehr, wie jemand, der einen Vermissten aus seiner Familie wiederfindet.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB Pars Today German PO Box 19395-1 6767 Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB Parstoday Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40, N10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@signpasttoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.